Radio 1.
Morgen ist Himmelfahrt und das heißt für Sie leider, Sie dürfen das Haus nicht verlassen. Ja? Warum? Weil Radio 1 ein raketengeiles Programm für Sie geplant hat, das Sie auf keinen Fall verpassen sollten. Lost in Space, so heißt unser Radio Day morgen, um Sterne, Raumschiffe, Aliens und alles, was man so vermuten würde, am und im Himmel zurücklehnen und genießen. Übermorgen dann brauchen wir wieder Ihre Hilfe für unsere Sendung Die Weber. Marc Spalleck stellt am Freitag eine ganz heikle Frage, nämlich: Was macht einen guten Vater heute aus? Und ich frage das schon jetzt den Podcaster und Dadfluencer Sebastian Tigges, Autor des Buches Becoming Dad. Herr Tigges, guten Tag.
Schönen guten Tag, danke für die Einladung.
Sehr gern. Männer in Deutschland, habe ich gerade gelesen, hat das Statistische Bundesamt bekannt gegeben, Männer in Deutschland werden immer später Väter. 2024 im Durchschnitt erst mit 34,7 Jahren zum ersten Mal. Das trifft, glaube ich, ziemlich genau auf Sie zu. War das für Sie ein ideales Alter, um Vater zu werden?
Das trifft wirklich ziemlich genau auf mich zu. Ich war 35, meine ich. Mhm. Das war ein ideales Alter. Es hätte mir jetzt rückblickend auch ein paar Jahre früher passieren können, aber es war nicht zu spät, sagen wir mal so. Ich wäre manchmal gerne ja schon noch jünger und meine Kinder schon älter, aber ich war noch nicht so weit mit 30, kann ich nicht sagen.
In Ihrem Buch, viel gelesen, da fordern Sie, dass Väter sich nicht nur organisatorisch einbringen sollten, also sowas wie den Wickeltisch aufbauen, sondern auch emotional Verantwortung übernehmen. Mhm. Passiert das nicht automatisch, wenn man sein Baby auf dem Arm hat?
Ja, das mag automatisch passieren, wenn man sein Baby viel auf dem Arm hat, aber die Realität vieler Väter sieht ja anders aus. Die haben ihr Baby mal morgens kurz und abends kurz auf dem Arm, weil sie sich sonst ins Büro verabschieden müssen, in Klammern. Insofern glaube ich schon, dass man das nicht aktiv herstellen muss, aber was man aktiv herstellen muss, ist eben Zeit mit den Kindern und Präsenz. Und da hapert es manchmal noch ein bisschen.
Sie haben das ja gemacht. Sie haben Ihren Job als Wirtschaftsanwalt gekündigt, sind dann ein Jahr in die, nennen wir das mal, in die soziale Unsichtbarkeit der Care-Arbeit gewechselt. Wie war das? Ich meine, welcher Aspekt dieses Rollenwechsels hat Sie denn persönlich am meisten unvorbereitet getroffen, wo Sie also nicht mitgerechnet haben?
Ich habe mich vorher damit auseinandergesetzt, ob das mit meinem Ego vielleicht was macht, wenn ich den Job in der Großkanzlei an den Nagel hänge und mich ein Jahr lang nur um Haushalt und Kind kümmere. Ich habe das vor der Elternzeit von mir gewiesen, von mir selbst weggewiesen. Und dann habe ich aber in der Elternzeit vielleicht auch erst danach gemerkt, rückblickend, was das doch bedeutet, wenn man ja aus einem Beruf kommt und wenn man sich vorher vielleicht auch über den Beruf ein Stück weit definiert hat und das dann wegfällt, dann ist Wertschätzung, was ja jeder Mensch gerne erfährt, schwer zu erlangen. Und insbesondere bei Care-Arbeit, die ja, wie Sie auch so schön in Ihrer Frage introduziert haben, eher unsichtbar bleibt, ist es fast unmöglich, die Wertschätzung von außen zu holen. Und da muss man sich ganz schön umstellen und das von innen holen. Und das ist eine Journey.
Ja, was hat das bei Ihnen gemacht? Also verstehen Sie jetzt Frauen besser oder zu welchem Ergebnis sind Sie da gekommen beim Nachdenken über dieses Problem?
Ich bin froh, dass ich diese Zeit hatte, weil ich eine Bindung zu meinem Kind aufbauen kann, in einem Maße, das mir sonst verwehrt geblieben wäre. Und ich glaube, ich bin in dieser Zeit mehr gereift als in allen anderen Jahren davor und danach. Das war eine Schule des Lebens. Es hat mich mit meinem Inneren mehr in Verbindung gebracht, mit meinen Emotionen. Ich bin, glaube ich, empathischer geworden. Ich bin sorgsamer geworden. Ich bin aber auch geduldiger geworden. Ich glaube, so ein paar Monate mit einem kleinen Kind zu verbringen, mit dem eigenen, ist nicht nur eine Zeit, die einem nie wieder jemand wegnimmt, sondern auch eine Lehrzeit, eine wichtige.
Wie würden Sie denn die Frage beantworten, was macht einen guten Vater heute aus?
Ich glaube, gut ist gleich Präsenz. Und viele wünschen sich das ja. Allzu viele machen das nicht. Die Diskrepanz ist nicht dadurch zu erklären, dass das Lippenbekenntnisse der Väter sind, sondern dass da strukturelle Hindernisse wirken. Und die müssen wir als Gesellschaft aus dem Weg räumen, damit Väter die Möglichkeit haben, mehr Präsenz zu leben und sich selbst als guten Vater zu sehen. Ich glaube, darum geht es, dass die Kinder und man selbst das tut und nicht irgendwie gesellschaftliche Normen.
Und wie kann die Gesellschaft das denn aus dem Weg räumen?
Wir haben gesetzliche Hebel, wir können die Elternzeit attraktiver gestalten, insbesondere für Väter. Wir können das Elterngeld anheben, was seit Einführung, das vor fast 20 Jahren passiert ist, nicht um einen Cent angehoben wurde. Das muss man sich mal vorstellen. Der Mindest- und der Höchstsatz sind immer noch gleich wie vor 20 Jahren, während wir inflationsmäßig durch die Decke gegangen sind. Also da gibt es schon einige Möglichkeiten. Man muss auch nicht so weit gucken. Man guckt nach Spanien, wo sich die Elternzeit größtenteils paritätisch aufgeteilt wird. Und das wäre auch ein wünschenswertes Ergebnis meiner Meinung nach hierzulande, dass es normaler wird, dass Väter mehr als die obligatorischen 2 Vätermonate nehmen, wenn überhaupt.
Heute sagen Sie, und das weiß man ja, weil Sie eine öffentliche Person sind, die Trennung von Ihrer Partnerin habe Sie zu einem besseren Vater gemacht. Ja. Ja, nun würden Sie ja anderen Männern trotzdem nicht zur Trennung raten, oder?
Nein, aber meine These ist, dass auch bestehende Partnerschaften, also Partner, die Eltern sind, sich vielleicht sogar ein bisschen orientieren können an Trennungseltern. Also wenn die Trennungseltern das hinbekommen, dass sie als Eltern ein Team sind und sie sind ja dann gezwungen, sich ein bisschen besser abzusprechen, im Optimalfall zumindest. Und vieles von dem kann man, glaube ich, schon in der bestehenden Partnerschaft umsetzen und dann vielleicht sogar eine Trennung vorbeugen. Weil häufig trennen sich junge Eltern ja, also die Statistik ist da ja ziemlich rabiat, junge Eltern trennen sich ziemlich häufig. Aber häufigerweise ist das der Fall, weil die Mutter klassischerweise in eine Überlastung gerät, während der Vater damit nicht so viel zu tun haben will oder das nicht sehen möchte. Und da kann man, glaube ich, früh schon probate Mittel einsetzen, um das vielleicht sogar zu verhindern, weil ich glaube, dass viele Trennungen junger Eltern gar nicht unbedingt notwendig sind.
Sagt der Dadfluencer Sebastian Tigges, Autor von Becoming Dad. Danke für das Gespräch auf Radio 1.
Ich danke Ihnen für die Einladung. Schönen Tag.
Ja, Ihnen auch. Und am Freitag dann ab 10 Uhr will Max Spalek mit Ihnen da draußen diskutieren über die Frage, was macht einen guten Vater heute aus? Und Sie können schon heute uns Ihre Gedanken mitteilen. Schreiben Sie eine E-Mail an dieweber@radio1.de oder sprechen Sie auf den Radio 1 Anrufbeantworter unter 0331 70 99 555.